Herzlich willkommen, liebe Frau Schweiger. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Mögen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tanja Schweiger, bin 47 Jahre alt, komme aus dem Landkreis Regensburg und wohne schon immer in Pettendorf. Von meiner Ausbildung her bin ich Bankkauffrau, bin Diplomkauffrau, habe in Regensburg an der Uni BWL studiert. Habe insgesamt 11 Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet, habe auch so ein bisschen den Schwerpunkt Steuern und Finanzierung und Bilanzierung mitgehabt. Also eine gewisse Affinität gibt es da jetzt sicherlich auch zwischen uns beiden und habe auch bei der Deutschen Bank vermögende Privatkunden begleitet und hier auch so Financial Planning gemacht. Also von daher schon immer mal wieder sehr starke Berührungspunkte auch zum Thema Steuerrecht gehabt im Sinne eben von Vermögensoptimierung. Damals gab es noch viel mehr Möglichkeiten von Leasing, Flugzeugfonds und derartigen Dingen, dass wir da die Kunden dementsprechend auch nochmal beraten und begleitet haben. Spontan, plötzlich ist eigentlich so dann mein Einstieg in die Politik passiert. Und seit 2008 bin ich Kreisrätin und Gemeinderätin oder war ich dann und bin 2008 in den Bayerischen Landtag eingezogen, war dann 6 Jahre bayerische Abgeordnete und eben im Nebenamt, Ehrenamt, Gemeinderätin und Kreisrätin. Und seit 2014 bin ich Landrätin und kann deswegen Gemeinderätin und Kreisrätin nicht mehr sein. Aber bin quasi seit 2008 in der Kommunalpolitik und seit 2014 hauptamtlich in der Kommunalpolitik. Ja, jetzt 12 Jahre Landrätin im Landkreis Regensburg, was für mich wirklich so Berufung ist. Das ist die ganze Bandbreite, die man mit Menschen zu tun hat, von Schulbauten bis Infrastruktur, Breitband, Digitalisierung, Baugenehmigungen, alles einfach konzeptionell voranzubringen, auch sich ums Ehrenamt zu kümmern. Also im Prinzip alles das, was Menschen bewegt, mittelbar oder unmittelbar, und von daher eine wunderschöne Aufgabe.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Vor allem, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, weil ich gerne mit Ihnen heute ein bisschen drüber sprechen würde, wie so Ihr Blick auf die Unternehmer in der Region sind, wie jetzt Sie auch vor allem auf junge Unternehmerinnen wie mich zum Beispiel blicken und wo die Reise vielleicht hingehen kann, hingehen wird und wie Ihre eigenen Gedanken dazu sind. Daher Einstiegsfrage, wie blicken Sie denn aktuell auf die wirtschaftliche Lage, wenn man jetzt mal als Unternehmer auf die Situation blickt? Wie sehen Sie das? Sehen Sie es eher schwierig oder positiv? Was empfehlen Sie?
Ich sage jetzt mal verhalten positiv. Mhm. Ich glaube, insgesamt können wir bei uns in der Region schon stolz drauf sein, wie wir aufgestellt sind, was wir auch für tolle Menschen da haben, die wirklich anpacken und was vorwärts bringen wollen und auch Verantwortung übernehmen. Und natürlich sind wir nicht auf einer Insel, die ganz allein ist, sondern sind natürlich auch im weltweiten Wettbewerb mit dabei und natürlich auch weltweiten Schwankungen und Entwicklungen natürlich ausgesetzt. Gerade was jetzt unsere Automobilindustrie natürlich angeht, dann natürlich die vielen Zulieferer, die wir auch in dem Bereich haben. Auf der anderen Seite haben wir auch gute und starken Mittelstand in Sachen Handwerker und auch da, wenn sich da das eine oder andere hin verlagert und wir wieder noch stärker werden im Bereich des Handwerks und da nochmal zusätzliche Ausbildungsplätze generieren und Nachwuchs, tut uns das sicherlich auch ganz gut in der Region. Ich bin froh, dass wir relativ breit aufgestellt sind und von daher ja, bin ich schon auf jeden Fall hoffnungsfroh. Aber wenngleich, wie gesagt, schon die einen oder anderen Themen weltweit, auch bundesweit, ist ja alles gerade nicht ganz so einfach, natürlich auch sich bei uns niederschlagen.
Welche Branchen sehen Sie da aktuell als kritisch, jetzt neben der klassischen Automobilindustrie, der es ja aktuell nicht so gut geht?
Ja, ich glaube schon, dass wir überall da, wo wir einfach im internationalen Wettbewerb sind oder halt einfach im Export sind, da unsere Themen haben, was die drohenden Zölle natürlich angeht. Wir haben ja schon ein bisschen einen Rückgang im Exporthandel und von daher sind das sicherlich eher unsere Herausforderungen.
Das heißt, wenn Sie jetzt, also angenommen, ich wäre jetzt noch nicht selbstständig, weniger Steuerberaterin. Ich würde es gerne aber machen. Was würden Sie mir empfehlen, dass ich mache und wie ich das angehen soll?
Ich würde Ihnen das schon empfehlen, sich selbstständig zu machen, weil das Steuerrecht so ein Dschungel ist und immer mehr Menschen hier auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Schon allein, was ich tagtäglich mit Vereinen erlebe, wie viel Unterstützung die brauchen. Von daher ist es leider so, dass man ganz viel Steuerberater braucht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das alles so ein bisschen einfacher zu handeln wäre und nicht ganz so kompliziert. Das heißt ja immer, das ganze Steuerrecht in Deutschland ist so groß in Büchern wie das von der restlichen Welt oder so groß oder irgendwie. Also von daher, wenn wir ein bisschen entschlacken würden, hätten die Steuerberater immer noch genügend zu tun.
Glaube ich auch. Thema Bürokratisierung. Haben Sie da Möglichkeiten als Landrätin, darauf Einfluss zu nehmen, auf diese Entbürokratisierung, wie es ja viel gefordert ist?
Also ich versuche natürlich bei mir im Amt so die Prozesse so schlank wie möglich und so pragmatisch wie möglich zu organisieren. Ich glaube, da ist uns auch schon einiges gut gelungen. Aber in einem Rechtsstaat ist man natürlich vor allen Dingen als unterste Staatsbehörde auch dazu verpflichtet, die Gesetze einzuhalten. Und ich mache immer wieder viele Vorschläge an Bund und Land, um hier auch schlanker zu werden. So ganz erfolgreich war man noch nicht, aber ich nerv immerhin schon alle mit all meinen Vorschlägen. Ich habe jetzt auch eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht, weil die Ministerien immer zurückgeschrieben haben, geht nicht und kann man nichts machen. Und habe ich gesagt, jetzt mache ich mal die ganze demokratische Palette, die man so hat, und habe einfach eine Petition eingereicht im Bayerischen Landtag, die ja auch öffentlich dann behandelt wird. Da werde ich mit einer kleinen Abordnung dann dabei sein. Also manche Kollegen haben schon gesagt, das sagst du uns, da fahren wir miteinander hin, dann schauen wir, ob uns die Abgeordneten ernst nehmen.
Ja.
Wie damit umgegangen wird oder nicht mit unseren Vorschlägen. Das Landratsamt ist ja die unterste Staatsbehörde und bei uns schlägt ja alles auf, was sich Bundes- und Landesbehörden so ausdenken. Und wir merken aber auch, welche Gedanken dann unten nicht zusammenpassen. Ne? Wenn fürs Ausländeramt das eine gilt und fürs Sozialamt das andere und fürs Jugendamt das dritte und fürs Ordnungs- und Gewerbeamt das nächste, dann merken wir natürlich so die Auswirkungen, weil wir die Schnittstellen haben. Und ich versuche sehr, sehr stark, dieses Schnittstellenmanagement auch zu machen und rauszufinden, wo ist es schwierig, wo müssen wir miteinander reden, wo müssen wir pragmatische Entscheidungen treffen. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass in den Landratsämtern am allermeisten auffällt, was von oben runter dann ankommt und nicht zusammenpasst. Deswegen spiegel ich es gern nach oben. Ich würde mir noch ein bisschen mehr Durchschlagkraft wünschen, aber ich habe nur ein bisschen Power. Die Beharrlichkeit wird siegen.
Sehr gut. Kommen denn da Unternehmen auch zu Ihnen mit anderen Anliegen, jetzt neben diesem ganzen Bürokratisierungsthema, was Sie belastet aktuell oder was die Situation schwieriger macht?
Also die Unsicherheit aus der Politik, was verlässliche Rahmenbedingungen angeht, die ist schon groß. Also viele sagen, sollen wir jetzt noch investieren oder nicht? Wie geht es denn überhaupt weiter? Wir schaffen es halt nicht bundesweit oder die Führung schafft es halt irgendwie bundesweit nicht, auch so ein bisschen so einen Ruck durch Deutschland gehen zu lassen, dass man einfach so ein bisschen diese Mentalität vom Tellerwäscher zum Millionär nach dem Motto, wer sich einbringt, wer was tut, wer sich auch mal was traut und anstrengt, bringt zu was, das schaffen wir halt nicht so leicht. Wir haben uns halt einfach in der ganzen Sozialstrukturversorgung schon als Gesellschaft auch ein bisschen zu sehr gelernt auszuruhen, zu sehr auch gelernt, dass man irgendwie nicht durchs Raster fällt und dass Leistung und Anstrengung gar nicht so belohnt wird, wenn man es sich eigentlich grundsätzlich wünscht oder wie es vielleicht auch früher noch der Fall war.
Glauben Sie, dass sich das wieder ändert? Weil das ist jetzt was, das mich als Unternehmer auch sehr bewegt, weil ich jetzt schon sehr leistungsgetrieben bin und so auch, sagen wir mal, unser Unternehmen führen möchte, dass Leute, die sich anstrengen, egal wie alt, wie jung, was für Bildung, entsprechend entlohnt werden und weit kommen können. Und das habe ich das Gefühl, ist jetzt gerade bei den deutschen Konzernen halt nicht so der Fall oder eher schwierig umsetzbar, weil es halt historisch so gewachsen ist. Und das wäre jetzt was, das würde ich mir schon wünschen, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen, was auch, glaube ich, für das Land Deutschland ganz wichtig ist, dass wir das wieder hinkriegen, auch im internationalen Vergleich. Was können wir da machen die nächsten Jahre, außer selber machen?
Also ich hoffe, dass Sie recht haben und leiste auch meinen Beitrag dazu. Mhm. Und ich finde auch, Menschen wie Sie geben ja da auch wieder Hoffnung. Und auch wenn bei uns immer wieder unsere Azubis, also immer wenn die ausgelernt haben, dann setze ich mich mit denen da zusammen und sage, wie waren die Ausbildungen und was können wir noch verbessern und was habt ihr nochmal mit vor? Und motiviert die natürlich auch, sich nochmal aus- und weiterzubilden, auch hausintern nochmal Talentprogramme aufgesetzt, dass die halt wirklich auch so fachbereichsübergreifend zusammenarbeiten, Projektarbeit auch mal machen und organisieren. Und da bin ich eigentlich immer wieder ganz positiv gestimmt und hoch motiviert, wenn ich Gespräche mit denen geführt habe. Man denkt, Mensch, wir haben tolle Leute bei uns, die wirklich Lust haben, auch sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, es liegt schon an uns Führungskräften, auch überall in den Betrieben, das dementsprechend auch mit voranzubringen. Sicherlich auch wieder so das Thema außerschulische Bildung etwas breiter zu verstehen, über Ferienangebote, über MINT-Berufe, über unterschiedliche Dinge einfach auch den Forscher- und Entdeckergeist bei den Kindern zu wecken in unterschiedlichen Bereichen, ob das mal ein Film drehen ist, ob das mal ein Podcast machen ist, ob das nochmal ein bisschen andere Art von Theaterspielen oder sowas ist in den unterschiedlichen Bereichen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen hat jemand bei mir um eine Förderung angefragt, sie machen so einen Kinofilm und ob wir es unterstützen können. Dann habe ich gesagt, ja, was macht's denn da? Ja, aus der Region, für der Region, so ein bisschen im Wolfsecker-Bereich, auch so die Geschichten nochmal dargestellt und dann haben wir das unterstützt und vor zwei Wochen war dann so die Premiere im Regina-Kino und dann haben sie noch in Berlin beworben und jetzt sind sie als bester Kurzfilm ausgezeichnet worden. Also geht jetzt quasi richtig ab und das freut mich dann schon, wenn man auch wieder ein bisschen sagt, wir so versteckte Talente wir immer wieder haben, die sich dann auch trauen, das ist immer wieder möglich und ich finde, da muss man zur richtigen Zeit ein bisschen da sein und unterstützen oder mal irgendwie ein Brett hinstellen, dass man wieder einen Schritt weiterkommt und von daher bin ich schon zuversichtlich, dass man einfach in der Region gut dastehen und auch große Solidarität und Unterstützungsangebote gegenseitig leisten, dass wir wieder ein bisschen rauskommen aus der Talsohle, aus der Stimmungstalsohle, die wir alle so ein bisschen spüren.
Das stimmt. Ich höre raus, dass Ihr Blick auf junge Menschen jetzt nicht vielleicht so ist, wie es die meisten denken. Wie denken Sie drüber? Also wie blicken Sie jetzt auf diese auch verruchte Generation Z, zu der ich ja gehöre, mit der ich mich viel auseinandersetze? Wie ist Ihr Blick darauf? Oder auch nachfolgen natürlich ihre Kinder.
Naja, also jede Generation ist natürlich auch so ein bisschen das Produkt der Umwelt und das Produkt der Eltern. Und da muss man uns vielleicht bei der einen oder anderen Sache auch immer mal wieder selber an die Nase packen. Und natürlich sind die Dinge anders. Meine Kinder sind 4 Jahre auseinander. Es ist ein totaler Unterschied zwischen den beiden, wie die auch mit digitalen Medien schon aufwachsen, wie das einfach sich rasant verändert. Und da kennst du alle 5 Jahre einfach einen riesen Unterschied. Ich glaube, auch auf das müssen wir eingehen. Und natürlich birgt die Digitalisierung in vielen Bereichen halt auch einfach Gefahren, weil man sich nicht mehr so viel bewegt, weil das Thema Sport, Koordination, sich auch zu messen, auch einmal zu schwitzen und erschöpft zu sein und außer Atem zu sein, weil das nicht mehr so selbstverständlich ist wie früher, aber dafür gibt es halt jetzt auch dann so viele digitale Angebote, wo man dann wieder Workout macht und sonstige Spiele. Für das muss man sich, glaube ich, auch öffnen und immer mal wieder zulassen. Also ich glaube, da ist für alle, die auch Verantwortung in Sachen Ausbildung und Erziehung tragen, und das tun wir ja alle irgendwie, schon noch ein gewisses Vorausdenken erforderlich. Es ist halt nicht mehr so, dass die Kinder alle auf der Straße sind und da alle rumziehen und erst wenn es finster wird, heimkommen, auch wenn wir uns das immer wieder wünschen würden. Irgendwie ist der Alltag da leider, oder ist uns das im Alltag so ein bisschen abhanden gekommen. Aber wir versuchen in der Wirtschaftsförderung auch immer wieder eben so digitale Programme mit vorzustellen. Und wenn ich dann über so VR-Brillen oder unterschiedliche Variationen einfach sehe, was da auch möglich ist und dann sehe aber, wie gebannt die Kinder dann auch da spielen, dann versuche ich halt, okay, zumindest dann 2, 3 Kinder beieinander zu haben, dass trotzdem das Miteinander-Erlebnis noch da ist, aber es ändert sich immer mal wieder auch die Art des Spiels. Leider. Natürlich versuche ich auch das traditionelle Fußball im Garten, gehört natürlich auch dazu, und Radl fahren und Skifahren gehen und schwimmen, aber ich glaube, jetzt muss man einfach einen Blick haben, dass die Kinder, die nachkommen, ein bisschen andere Schwerpunkte mittragen in den Genen wahrscheinlich.
Das finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Wenn Sie jetzt heute jungen Menschen auch eine Empfehlung aussprechen sollten, was sie zum Beispiel studieren sollten, welche Berufswahl sie, ja, sagen wir mal, sich überlegen sollten in Bezug auf KI, was würden Sie da nennen, neben Handwerk? Was sind Bereiche, die in Zukunft relevanter werden oder wo man sicher noch einen Job hat?
Ja, das ist eigentlich so ein Kriterium, nach dem ich nicht so vorgehe, weil ich immer sage, die Kinder sollen eigentlich einmal ein Gefühl für sich entwickeln und merken, was ihnen gut tut und was sie gut können.
Ja.
Und ich sage immer, ihr müsst in eurem Leben nur so viel arbeiten, so viele Tage, so viele Stunden, so viele Jahre. Wichtig ist, dass euch das Spaß macht, dass euch das Freude bereitet, dass man nicht sagt, was ist Work-Life-Balance, weil auch Work live sein kann. Und es ist ja nicht so, dass man nur im Privatleben Spaß hat und im Job alles schrecklich ist, sondern es ist ja wichtig, dass man im Job Spaß hat, dass man sich da einfach auch entwickeln kann und entfalten kann und eine Bestätigung bekommt und auch natürlich gefordert und gereizt wird und immer sich da natürlich nur weiter entwickeln kann. Deswegen sage ich immer, schaut, dass ihr solide Ausbildung mitbekommt und hört es aber auch in euch rein, was tut denn wirklich gut. Mhm. Und wenn es ein bisschen was Abgefahrenes ist, dann versucht es halt einfach was Solides vorneweg nochmal zu machen. Ich finde, es ist ganz gut, wenn man eine Ausbildung hat. Ja. Ich finde auch nach wie vor meine Ausbildung als Bankkauffrau, die erdet einfach. Das gibt so ein Grundverständnis für Zusammenhänge, für Genauigkeit, für klare Prozesse. Das schadet nie. Und man darf sich auch trauen, unterschiedliche Dinge zu machen. Und wenn man am Ende 3, 4 verschiedene Jobs und Branchen gemacht hat, dann ist das ja auch nicht schlecht. Und wenn einer sagt, ich will das machen und nichts anderes und bin in dem Bereich, dann ist das genauso gut. Aber ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten und die Herausforderung liegt eigentlich darin, zu erkennen, wo sein Platz ist.
Ja.
Da kann sich natürlich im Laufe des Lebens auch ändern. Das ist ja eher normal als nicht. Und da ein bisschen auch sich trauen, auf sich selbst zu hören. Ich habe oft ein bisschen das Gefühl, dass die Kinder fast Angst haben, weil sie vor lauter Möglichkeiten Angst haben, das, was für sie richtig ist, gar nicht zu finden. Mhm. Und dann sage ich immer, jetzt entscheidet euch halt dann irgendwann mal für das eine, 2, 3 Jahre und dann könnt ihr euch ja auch wieder umentscheiden. Und dann könnt ihr nach der Ausbildung oder nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren ja immer noch mal sagen, jetzt mache ich das nochmal dazu. Ob es ein Parallelweg ist oder obendrauf oder wie gesagt ganz was anderes. Die Möglichkeiten gibt es ja und ich finde, also da unterstütze ich die eigentlich immer mal wieder, auch was Unkonventionelles zu tun, was im klassischen Lebenslauf vielleicht nicht ganz so passt. Und so mache ich es aber auch umgekehrt, wenn es bei uns um Einstellungen geht. Ich schaue mir schon immer so diese Lebensläufe an. Mich interessiert halt, was den Leuten privat wichtig ist, was die für einen Sport oder für Musik oder Kunst oder was die da noch zusätzlich haben, ob sie lieber alleine spazieren gehen oder permanent mit Freunden unterwegs sind. Und da gibt es ja kein richtig und falsch, aber das prägt halt den Menschen und dann weiß ich halt, für die eine Arbeit ist der wahrscheinlich der Bessere und für die andere Aufgabe ist der andere der Bessere. Und ich finde, man muss eigentlich versuchen, dass man eine Runde Persönlichkeit wird mit unterschiedlichen Facetten.
Das finde ich eine sehr schöne Antwort. Das ist vielleicht auch was, das ich nur mal auffassen will, dass man sich eigentlich nicht wirklich falsch entscheiden kann, weil man aus jeder Entscheidung, die man trifft als junger Mensch, irgendwie seine Erfahrungen mitnimmt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, dass man Dinge gelernt hat in dem einen Bereich und dann halt einfach einen anderen Weg einschlägt, wo man die Skills aber vielleicht wieder brauchen kann. Daher, coole Antwort, mag ich. Wenn wir jetzt das, ich sag mal, auf die Unternehmensseite kippen und mal da hinschauen, da gibt's ja jetzt aktuell viele Ausstellungen oder Fachkräftemangel ist ja immer so ein Buzzword, das man oft hört, das ja immer noch präsent ist, obwohl ja jetzt gerade wieder viele Fachkräfte auf den Markt kommen. Wie ist da so Ihr Blick drauf? Was machen Unternehmer richtig? Was machen Unternehmen falsch? Auf was kommt es da vielleicht die nächsten Jahre auch an, aus der anderen Perspektive die jungen Leute einzufangen und für sich zu gewinnen?
Also ich erlebe schon, dass die Unternehmen, die sich mit Ausstellungen beschäftigen müssen, schon wirklich überlegen, mit wem sie für ihre Mitarbeiter Kontakt aufnehmen können, wo die sie hinvermitteln können und gut weiterbringen und nicht sagen, wir stellen euch aus und gehen mal selber irgendwie zum Amt. Das erlebe ich immer wieder. Und dass sich viele auch einfach Gedanken machen, was ist bei der heutigen Generation anders an Arbeitsablauf? Wie arbeitet man anders? Das papierlose Büro ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt plötzlich modern wird und man das deswegen tun muss. Das ist ja, die Kinder werden ja schon in ein anderes Umfeld einfach geboren. Ich habe zum Beispiel mal bei uns in der Abteilungsleiterrunde gesagt, wer hat denn zu Hause einen CD-Player? Ja, das war halt einfach, je nachdem, wie alt die waren. Zu dem einen haben die dann gesagt, du hast wahrscheinlich nur einen Plattenspieler zu Hause. Aber die mehr dann waren die keinen CD-Player mehr zu Hause haben. Also wir haben einen. Aber ich stelle halt fest, wenn ich für meinen kleinen Sohn Geburtstagsgeschenke organisiere, dann kann man da nicht mehr eine CD verschenken. Beim Großen war das noch möglich. Und, okay. Das sind einfach so Dinge, da gibt es ja kein Gut gut und Schlecht und Richtig und Falsch, sondern es entwickelt sich. Und wenn man da mit anderen Selbstverständlichkeiten aufwächst in einem Umfeld, dann braucht man auch ein anderes Arbeitsumfeld. Aber ich erlebe schon, dass die alle auch Lust haben und reflektiert sind und schon auch was machen wollen. Ich glaube, dass man einfach da ein bisschen mehr noch auf die einzelnen Individuen ein bisschen Rücksicht nehmen muss und da noch ein bisschen tiefer eintauchen und ein bisschen wachrütteln und rauskitzeln auch muss als Unternehmen und als Führungskraft das eine oder andere. Einfach die Menschen ein bisschen mehr im Mittelpunkt stellen.
Das nehme ich auch so wahr. Ich glaube, früher, was mir meine Partnerkollegen so erzählen, sind ja die Leute Schlange gestanden, die alle top ausgebildet waren, die man alle hätte einstellen können. Mhm. Und wenn man jetzt nur einen hat, dann muss man den schon ganz schön betüdeln, um ihn für uns zu gewinnen. Mhm. Und das ist jetzt in der Steuerwelt so, das höre ich aber auch aus anderen Industrien, dass die richtig guten Leute halt immer begehrt sind. Mhm. Und da geht es jetzt schon, glaube ich, darum, wie man sich selber platziert und ob man den Menschen dahinter sieht, was ja auch der meinen Generation immer wichtiger wird. Nicht nur ein Mitarbeiter zu sein, sondern auch ein Mensch. Daher sehr spannende Antwort darauf. Wenn wir jetzt den Bogen schlagen wollen zu den Steuern. wie blicken Sie auf die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands als Land im Vergleich zu internationalen Steuern? Weil man sagt ja, jetzt nicht nur als Steuerberater Wiebertax, sondern generell, dass wir viel zu hohe Steuerlast haben und die Unternehmer eben auch anknüpfen an unsere Leistungsbereitschaft von vorher nicht mehr so motiviert sind, natürlich da so viel zu tun, weil sie die Hälfte abgeben müssen, überspitzt ausgedrückt. Können wir da irgendwas machen? Wie ist Ihr Blick darauf? Sind wir da noch konkurrenzfähig?
Also ich glaube, Sie und ich, wir können ja nichts machen, aber wir können uns darüber unterhalten.
Ja, direkt nicht.
Ich glaube, am Ende ist es nicht der Steuersatz, der darüber entscheidet, ob die Unternehmen hier bleiben oder nicht. Ich glaube, es ist der ganze Blumenstrauß. Es sind insgesamt die Lohnnebenkosten, die wir einfach haben. Es war einfach sehr, sehr lange so, dass man gesagt hat, in Deutschland habe ich eine andere Verlässlichkeit bei den Mitarbeitern, eine andere Qualität, da ist ein anderer Ehrgeiz dahinter. Da haben wir zu tun, dass wir diesen Vorteil nicht verlieren. Da, glaube ich, hat Corona, denke ich, sehr, sehr viel auch geschadet, was so diese Arbeitseinstellung auch mit angeht. Ich glaube, wir müssen einfach bundespolitisch uns überlegen, wie wir diese Wettbewerbsfähigkeit wieder herbekommen. Und ich glaube, es ist ein Mindset. Das ist einfach ein Mindset, dass wir wieder uns als Leistungsgesellschaft verstehen, dass wir einfach deutlich machen, dass sich jeder einzubringen hat. Ohne Diskussion hat jeder seinen Beitrag zu leisten, dass die Gesellschaft funktioniert. Und dann können wir auch für die ganz wenigen, die nicht in der Lage sind, weil sie krank sind, dann können wir auch für die ganz wenigen solidarisch sein und die unterstützen. Aber alle anderen haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber halt nicht gar nicht, mit einzubringen. Und wenn wir den Chorgeist wieder hinbekommen und dann die Bürokratie abbauen, die Lohnnebenkosten und diese Komplexität, dass jeder normale Arbeitnehmer auch schon einen Steuerberater braucht, das ist jetzt schwierig, gell, wenn die Steuerberaterin hier sitzt. Aber insgesamt glaube ich, wenn man die normalen Dinge am Bierdeckel entscheiden kann, mit dem QR-Code, nicht sämtliche Daten 27 Mal von neu erfasst werden müssen, weil der Datenschutz bei uns wichtiger ist als alles andere, dann haben wir auf jeden Fall die Chance, weiterhin oder unsere Position in Sachen Wettbewerbsfähigkeit wieder auszubauen und da auch wieder alte Stärke zu erlangen.
Das ist auch sehr gut. Ich werde unsere Folge mal weiterleiten an ein paar Leute und hoffentlich an ein paar Politiker. Schauen wir mal.
Ja, ich finde, man muss sich das halt überlegen, wenn jeder dann seinen Steuerberater braucht, seinen Versicherungsberater braucht, sein alles Mögliche. Es wird halt alles irgendwie so kompliziert. Und wenn das Ganze die Privatperson schon braucht, dann reicht es halt am Ende nicht mehr, was man verdient. Und wenn das alles wesentlich einfacher ist, kriegt ja seine Sozialversicherungsnummer, wenn man auf die Welt kommt. Aber warum kann ich mit der nicht überall mich identifizieren und durchnavigieren? Es sind so viele Dinge, die uns andere Länder vormachen. Und wenn wir die Bundesbehörden untereinander nicht die Daten austauschen lassen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in Sachen Wettbewerbsfähigkeit auch als Land hinterherhinken, weil die Mitarbeiter in der Verwaltung ja zu keiner Wertschöpfung beitragen. Und da müssen wir einfach einen anderen Fokus hoffentlich endlich schaffen und nicht vor lauter, wir verwalten uns selbst, die Wettbewerbsfähigkeit blockieren.
Wäre ich pro. Ich brauche auch die ganzen Einkommensteuermandate gar nicht. Am liebsten wäre mir, wenn das jeder selber macht, weil ja auch die Steuerberater im Schnitt über 50 sind und da ganz, ganz viele aufhören die nächsten Jahre und wir das gar nicht bedienen können jetzt als Kanzlei, was da auf den Markt kommt.
Oder auch die Vereine, wenn jemand ehrenamtlich zusammen ist. Warum ist das alles so ein Ding? Warum ist man da, wenn ich sowieso gemeinnützig tätig bin? Da muss doch reichen, wenn das Finanzamt die Gemeinnützigkeit prüft, aber da noch die Steuer und dann machen die ein Feuerwehrfest und dann nehmen wir das Geld ein und müssen es dann nur Steuern zahlen, aber das fließt ja eh wieder in den Verein und in die Jugendarbeit. Also das ist oft wirklich schwer und das führt ja dazu, dass manche keinen mehr finden, der Vorstand machen möchte, weil er sagt, ja Wahnsinn, da habe ich ja Verantwortung ohne Ende. Mir reicht ja schon die Verantwortung für die Mitglieder, für die Kinder, für die Jugendarbeit, für die Trainer, aber wenn ich diese rechtlich-finanzielle Verantwortung auch noch habe. Es muss doch gelangen, wenn wir irgendwie unser Geld einnehmen und über drunten kommen und das Ding satzungskonform aufwenden. Aber da haben wir noch Luft nach oben.
Das stimmt. Wenn Sie jetzt so in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen, gibt es ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind und ein Projekt, das Sie in Zukunft weiter nach vorne bringen wollen?
Bei mir jetzt im Amt.
Mhm. Oder Sie als Person generell, muss nicht im Amt sein.
Also ich bin ganz, ganz stolz auf das, was wir in Sachen Ehrenamtsunterstützung geschafft haben. Wir haben eine Vereinsschule und eine Freiwilligenagentur, die Vereine bei Gründungen und Nachfolgeregelungen und bei vielen Dingen berät. Mhm. Und haben zum Beispiel ein großes Netzwerk an Steuerberatern, Rechtsanwälten, die sagen, ich habe nicht so viel Zeit für Ehrenamt, aber in meine Profession stelle ich kostenfrei zur Verfügung für andere im Ehrenamt. Mhm. Und da ist uns einfach so ein großes Netzwerk gelungen und von der Vereinsgründung bis Satzung etc. Und da passiert fast jede Woche, dass irgendwo jemand sagt, Mensch, mit deiner Freiwilligenagentur, das ist echt super oder die Vereinsschule, tolle Idee, hat mir geholfen. Und da sind wir mittlerweile auch bundesweit anerkannt und ausgezeichnet und die fragen auch immer mal wieder aus dem Ministerium bei uns an, wie man Dinge machen kann. Auf sowas bin ich dann schon total stolz, weil oft natürlich so das Vorurteil ist, der Politiker spricht immer gern am Sonntag vom Ehrenamt und tun dort ja nichts. Und ich bin jetzt für die Gesetze nicht zuständig im Landratsamt, aber ich kann ein bisschen helfen, dass wir damit durchnavigieren. Mhm. Und wir versuchen natürlich auch in der Abstimmung mit dem zuständigen Bundesministerium da immer wieder Druck zu machen, was unsere Ehrenamtler einfach das Leben schwer macht und auch teilweise abhält in Sachen Ehrenamt und gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Und auch hier, weil wir vorher gefragt haben, was ändert sich? Die Lust, sich einzubringen, ist eigentlich unverändert da, sehe ich. Aber sie ändert sich. Früher ist man halt irgendwie Vorsitzender geworden von einem Verein und hat das 30 Jahre gemacht. Der eine war Vorstand, der andere war Kassier, der andere war Kassenprüfer. Und das ändert sich. Die Menschen wollen das eher temporär, aber auch in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel haben wir ehrenamtliche Lesepaten oder Leselernhelfer, die in die Büchereien gehen, die in die Schulen gehen und einfach mal sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang ein Kind gehabt, das habe ich einmal in der Woche online, am Anfang war ich total skeptisch, wie soll man noch online lesen lernen irgendwie, Digitalsprechstunde. Aber das hat funktioniert und dann gibt es hier einfach jemand, der sagt, ich habe ein Jahr lang einmal in der Woche mit dem Kind lesen geübt und jetzt kann es und jetzt mache ich wieder Pause und suche mal was anderes. Also Ehrenamt ist bunt und vielfältig und da muss man die Menschen da abholen, wo sie gerade Lust haben und der eine will 30 Jahre Feuerwehrvorstand machen und der andere will 30 Jahre Sportverein machen und der andere sagt, ich will jedes Jahr was Neues machen und manche sagen, jetzt sind endlich meine Kinder durch, ich will überhaupt nichts mehr mit Kindern machen, ich mache jetzt was anderes und der andere sagt, leider sind meine schon groß, ich will weiterhin mit Kindern zu tun haben. Da ein bisschen durchzunavigieren und zu sagen, Engagement ist bunt und vielfältig, sucht euch das aus, was ihr wollt und wechselt es auch wieder. Und da muss man ein bisschen drauf reagieren, weil eben der klassische, jetzt sage ich es wieder, Feuerwehr und Sport- und Schützenverein, der hat einen eigenen Dachverband mit ganz vielen hauptamtlichen Strukturen, die helfen bei Fragen. Aber der Lesepate hat halt keinen Dachverband. Oder der Förderverein für die Grundschule in irgendwo. Oder der Büchereiverein oder sowas. Ne? Oder die Nachbarschaftshilfe. Die brauchen halt dann so ein bisschen eine Anlaufstelle, um auch einmal zu sagen, was gibt es denn überhaupt rechtlich Neues? Oder kann man sich an einen Newsletter irgendwo anmelden oder sowas, dass wir wissen, was wieder steuerlich und rechtlich über uns einbricht. Und da versuchen wir halt besonders einfach eine Schnittstelle zu sein.
Sehr cool. Danke für das Gespräch. Abschließend habe ich jetzt eine nicht vorbereitete Schätzfrage für Sie. Ich bin gespannt, ob Sie es erraten. Ich weiß es auch nicht final, aber es ist nur ein Bauchgefühl, was Sie haben. Wenn Sie jetzt schätzen müssten in Prozent, wie viele Menschen aller bis 40-jährigen Personen selbstständig bzw. angestellt sind, was würden Sie sagen?
Also die Menschen bis 40?
Sagen wir junge Menschen, subsumiere ich mal unter bis 40.
Die berufstätig sind, oder? Also miteinander sind es 100% und extra 30% gar nicht. Also Verhältnis zwischen angestellt und selbstständig. Puh, das ist eine gute Frage. Hm. 70 angestellt.
Dachte ich auch. Wir haben es vorher nochmal recherchiert. Es sind tatsächlich nur knapp 10 selbstständig und 90 angestellt. Also ziemlich wenig, finde ich, jetzt so von meinem persönlichen Blick. Ich hätte auch eher auf 70-30 getippt. Finde ich aber spannend. Ich denke, je jünger die Berufsgruppe, desto weniger sind selbstständig, weil man sich ja oft erst ein bisschen später selbstständig macht, wenn man den Bereich gefunden hat, in dem man tätig sein möchte. Aber da ist natürlich nur ein bisschen Luft nach oben, auch in Bezug auf die Themen, die wir diskutiert haben. Und ich möchte eigentlich nur jeden motivieren. Ich hoffe, Sie auch, das auszuprobieren, egal ob selbstständig oder angestellt, da einfach mitzumachen und was zu bewegen. Genau. Vielen Dank, Frau Schweiger, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
Wir hören uns nächste Woche Donnerstag mit der neuen Folge und vielen Dank.